Okay, das ist jetzt das dritte Jahr in Folge, dass ich hier auf der Froscon am Sonntagmorgen um 10 einen Vortrag über Barrierefreiheit halte. Und die Konkurrenz ist ja nicht klein. Also ehrlich gesagt, wenn ich hier nicht stehen müsste, wäre ich auch in Hörsaal 1. Das finde ich auch einen hochinteressanten Vortrag. Genau, ich bin gebeten worden, mich hier selber anzumoderieren. Mein Name ist, wie auf der Folie auch draufsteht, Irmel Trokalla. Ich komme vom Institut für digitale Teilhabe der Hochschule Bremen und will heute hier einen Vortrag halten über Zugänglichkeit eigentlich, weil die eben mehr ist als Barrierefreiheit. Für diejenigen unter Ihnen, unter euch, die möglicherweise die Folien nicht oder nicht richtig lesen können, ich werde alles, was da drauf steht, entweder vorlesen oder in mein Sprechen einbauen. Genau, das wollte ich, war mir wichtig vorab zu sagen. Ach ja, und noch eine kleine Warnung ebenfalls vorab. Es geht mir hier nicht um die technische Umsetzung, sondern mir geht es hier, das merkt man auch gleich sehr deutlich, mehr um den Ansatz, um die Perspektive, um das Denken. Nur damit ich hier keine falschen Erwartungen wecke. Genau. Domingos de Oliveira sagt vor ganz kurzer Zeit, digitale Barrierefreiheit sei gescheitert. Das bezieht sich bei ihm, also Domingos de Oliveira, dafür muss man wissen, ist einer der profiliertesten Experten für das Testen von Barrierefreiheit in Deutschland. Er ist meines Wissens selber blind. Und in dieser Community, wo es um das Testen von Webseiten vor allen Dingen geht, auch wohl gut vernetzt und führt unter anderem einen sehr informativen Blog, in dem er eben auch immer wieder auch etwas, sag ich mal, provokante Dinge sagt. Und vor ein paar Wochen hat er eben gemeint, digitale Barrierefreiheit sei gescheitert. Und da stellt sich natürlich die Frage, ja, warum? Ist das denn so? Beziehungsweise, Domingos spricht eben über Webseiten und Barrierefreiheit von Webseiten. Und ich rede ja immer sehr gerne über Barrierefreiheit von Software oder von IT-Systemen, also Kombis auch von Hard- und Software zusammen. Was kann man daraus möglicherweise lernen, dass es gescheitert ist? Ich werde deswegen in meinem Vortrag ganz kurz eingehen auf die Problematik des WCAG-Ansatzes, WCAG, Web Content Accessibility Guidelines, dann auf die aus meiner Sicht durchaus vorhandene alternative ISO-Standards und ganz kurz auch auf die Konsequenzen und mögliche Aussichten eingehen. Das ist noch so auf der obersten Ebene die Struktur. Und aus meiner Sicht gibt es beim WCAG-Ansatz drei große Probleme, wobei ich noch eben ganz kurz vorher sagen möchte, für diejenigen, die das nicht wissen, die WCAG-Richtlinien, Web Content Accessibility Guidelines, ziehen sich ja, sagen wir mal, was die Regelungen geht, auch durch. Ja, sowohl die europäische Norm für Barrierefreiheit EN irgendwas als auch das deutsche BITV, auch Version 2, beziehen sich immer auf diesen WCAG-Ansatz. Deswegen ist der ganz zentral. Der macht für Webseiten auch Sinn, aber bei Software muss man da sehr vorsichtig sein. Deswegen geht, also bei Software muss man da sehr vorsichtig sein und mir geht es auch hier um das Denken, was dahinter steckt. So, und da gibt es eben drei Punkte, die aus meiner Sicht sehr problematisch sind und auch der Grund sein könnten, warum Domingos sagt, Barrierefreiheit sei gescheitert. Der eine Punkt ist, der Fokus der WCAG, so heißen sie ja auch, Web Content Accessibility Guidelines ist die Zugänglichkeit von Inhalten. Ja, es soll für diejenigen, die Websites anschauen, möglich sein, und zwar für alle, alle in Anführungsstrichen die Inhalte aufzunehmen. Das ist also eine, sag ich mal, Sender-Empfänger-Beziehung. So ist zumindest das wesentliche Denken dahinter. Bei Software und Systemen muss man aber viel, viel mehr auf Interaktionen achten. Mir ist natürlich klar, dass bei modernen Webanwendungen man auch sehr viel auf Interaktionen achten muss. Ja. Mir geht es hier jetzt aber darum, dieses Denken deutlich zu machen, und deswegen kontrastiere ich das so ein bisschen. Also nochmal, Zugänglichkeit von Inhalten ist einer der wesentlichen Denkansätze der WCAG. Interaktionen werden eher vernachlässigt. Dann ein ganz, ganz großes Problem, was sich immer, immer, immer durchzieht. Barrierefreiheit wird viel zu oft, fast immer nachträglich versucht herzustellen, was man auch, sage ich mal, an der ganzen Geschichte der WCAG, so wertvoll sie ist, ja, und so unverzichtbar sie an vielen Stellen sind, making web content more accessible. Die Web Content Accessibility Guideline gibt es seit 1998, also schon relativ lange, aber so lange wiederum auch nicht. Und da war das schon vom Ansatz her so. Ne? Man hat festgestellt, oh, das Internet, wie es zu der Zeit aussah, insbesondere eben die entstandenen und weiter sich entwickelnden Websites waren halt nicht barrierefrei, insbesondere nicht für Sehbehinderte und Blinde. Und deswegen gab es diesen Ansatz, das zugänglicher oder barriereärmer zu machen. Und wichtig ist aber, das sage ich ja auch immer wieder, Barrierefreiheit von Anfang an, bei Software und Systemen allemal, weil man über die Interaktionen einfach auch von vornherein nachdenken muss. Es gilt eigentlich auch, es gilt auch bei Webseiten, ja? Aber das ist also auch eine Frage, wie geht man daran. Und die aus meiner Sicht größte Problematik ist das Denken von den einzelnen Behinderungen her. Und da habe ich hier auf der Folie nur einen Ausschnitt aus dem mir wichtigen Zitat stehen. Das stammt eben aus den WCAG-Richtlinien. Ich lese aber mal das etwas länger vor. Following these guidelines will make content more accessible to a wider range of people with disabilities, including accommodations for blindness and low vision, deafness and hearing loss, limited movement, speech disabilities, photosensitivity, and combination of these and some accommodation for learning disabilities and cognitive limitations, but will not address every user need for people with these disabilities. Das hat mehrere Probleme. Das eine Problem ist das Grundlegende, dass überhaupt von den einzelnen Behinderungen gedacht wird, im Sinne von, diese Liste kann natürlich nie vollständig sein. Im Moment sind die WCAG 3.0 in Vorbereitung, da wird die Liste etwas länger der berücksichtigten Behinderungen, aber auch dort wird sie nicht vollständig. Ja, das kann auch gar nicht, das geht auch gar nicht, aber der andere Punkt ist natürlich, in dem Moment, wo man von den Behinderungen her denkt, denkt man immer von der einzelnen Behinderung, also über das Thema, dass es oft nicht Behinderte sind, die darüber nachdenken, mal ganz abgesehen. Und tatsächlich braucht es aber Zugänglichkeit und Nutzbarkeit ja für alle. Das heißt auch für Menschen mit verschiedenen Behinderungen müssen ja mit einer Website oder vor allen Dingen eben einer Software umgehen können. Von daher ist aus meiner Sicht dieses Denken von den Behinderungen her ein ganz, ganz großes Problem. Und tatsächlich ist es auch so, dass Domingos sagt, um ihn mal eben nochmal zu zitieren, dass im Augenblick die WCAG ein netter Versuch sei, sagt er, es für Leute gut zu machen, die perfekt mit ihrem Screenreader oder der Sprachsteuerung und digitalen Oberflächen allgemein umgehen können. Andere Personen wie Sehbehinderte mit starkem Zoom, Neurodiverse und viele weitere Gruppen sind wenig bis gar nicht abgedeckt. Das, wie gesagt, sind aus meiner Sicht die drei großen Probleme des Denkens des WCAG-Ansatzes. Hier steht es auch nochmal, aus meiner Sicht ist es wichtig, wenn man über Barrierefreiheit von Software und Systemen und natürlich auch von Webseiten nachdenkt, dass man das wirklich für alle entwickelt und an alle denkt. Das habe ich ja auch schon oft genug gesagt. Um nochmal Domingos ein letztes Mal für heute zu zitieren. Er sagt, wir müssen uns bedingt durch die WCAG-Kriterien mit Mikrooptimierungen beschäftigen, statt zu schauen, wie wir auch die Nutzerinnenerfahrung für behinderte Menschen verbessern können. Also durch die Richtlinien wird sozusagen etwas erzwungen, was teilweise sogar das Nutzererlebnis behindert. Das ist natürlich alles ziemlich blöd, vorsichtig ausgedrückt. Weswegen sich natürlich die Frage stellt, ja, was ist denn eine mögliche Alternative? Und tatsächlich gibt es mögliche Alternative und aus meiner Sicht ist sie sinnvollste und dafür möchte ich gerne ein paar Gründe liefern, nicht nur Umsetzung, ein paar Gründe liefern, der sinnvollste Ansatz tatsächlich, sich auf ISO-Standards zu beziehen. Mir ist schon klar, dass das gewisse Probleme mit sich birgt, insbesondere weil ISO-Standards leider nicht frei zugänglich sind, im Sinne von kostenfrei. Trotzdem kann man da sehr deutlich sehen, dass es eben andere Ansätze gibt oder ein grundsätzlich anderer Ansatz zugrunde liegt und den möchte ich gerne ganz kurz und sehr kompakt auch vorstellen, und zwar aus, sage ich mal, auf verschiedenen Ebenen beziehungsweise für verschiedene Bereiche. Das sind einmal 11 Prinzipien aus dem ISO Guide 71, dann eine ganze Normfamilie, die sich mit Ergonomie oder Usability beschäftigt. Das ist die ISO 92, 41 und so weiter. An der auch derzeit sehr viel gearbeitet wird, die ist auch umstrukturiert worden insgesamt und dann noch eine recht neue Norm, die sich mit dem Thema Prozessgestaltung, also Gestaltung von Entwicklungsprozessen beschäftigt. Genau, die 11 Prinzipien sind so eine Meta-Geschichte. Das ist nämlich ein Guide for addressing accessibility in Standards. Also das ist eine Vorgabe der ISO selbst für die Leute, die die Standards entwickeln, damit die Standards möglichst barrierefrei sind. Deswegen ist dieser Guide übrigens auch kostenfrei zugänglich auf Englisch. Also ich rede deswegen auch so viel auf Englisch, weil die meisten Sachen, die ich hier verwende, nicht auf Deutsch gibt. Also, das Ding ist tatsächlich kostenfrei zugänglich und hier in diesen Links, die ich hier am Rande angebracht habe, dahinter findet man die auch. Ich habe auch meine Folien schon hochgeladen, also das heißt, das können Sie alles nachgucken. So, also nochmal, wir befinden uns hier auf einer Meta-Ebene, aber Ich zeige die Prinzipien gleich trotzdem mal kurz, weil wir haben nämlich bei uns im Institut in einem Projekt mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderungen und zwar mit ganz unterschiedlichen Behinderungen, eben im Bereich Hören, im Bereich Sehen, im Bereich Neurodiversität und so weiter. Und wir haben uns natürlich auch sowohl inhaltlich als auch sag ich mal, thematisch, also inhaltlich thematisch, als auch für unsere eigene Arbeit damit beschäftigen müssen, ja, was bedeutet denn für eine so diverse Gruppe eigentlich Barrierefreiheit und wie können wir überhaupt digital zusammenarbeiten? Und tatsächlich sind dabei, als wir das mal gemacht haben, ganz ähnliche Dinge rausgekommen, wie die, die in diesen Prinzipien auch schon vermerkt worden sind. Ja? Also das heißt, da konvergieren Dinge und deswegen finde ich die auch so wichtig, obwohl die kaum jemand kennt, obwohl sie öffentlich zugänglich sind. Das ist natürlich alles viel, viel zu lang, um das hier alles vorlesen zu können. Ich möchte die 11 Prinzipien trotzdem mal kurz wenigstens vorstellen. Also ich nenne die jetzt einfach nur mal der Reihe nach. Suitability for the widest range of users. Bitte, ja, widest range of users. Das kommt, wird uns gleich nochmal beschäftigen. Conformity with user expectation. Ich bitte um Entschuldigung, wenn meine englische Aussprache nicht so das Wahre ist. Das ist für mich einfach ein bisschen schwierig manchmal. Support for Unterstützung für die Individualisierung. Approachability. Perceivability. Understandability. Kontrollierbarkeit. Und natürlich Usability. Fehlertoleranz, Equitable Use und aus meiner persönlichen Sicht das mit einer der wichtigsten Prinzipien, Compatibility with other systems. Und wenn Sie sich diese Prinzipien oder diese Guidelines mal angucken, also ich habe hier eine Variante, wo ich die Prinzipien aus der Norm schon rausgenommen hatte, dann sind die immer noch mal, haben die natürlich alle immer noch mal eine Unterstruktur, das ist bei Standards so. Da wird dann immer erklärt, was eigentlich der Ziel des jeweiligen Prinzips ist. Das ist eigentlich in der Überschrift immer schon formuliert, nur da in einem Wort und hier gibt es dann einen Satz dazu. Das Ganze wird kurz, ja hier heißt es discussen, letztlich begründet. Und dann kommen die Common User Accessibility Needs, da wird dann nochmal erklärt, was das alles beinhaltet und dann kommen eventuelle Fragen, die dazu zu klären sind. Das finde ich nicht nur ich persönlich, sondern auch aus der von mir eben geschilderten Erfahrung heraus und auch aus meiner Erfahrung heraus im, sag ich mal, Machen von Standards. Ich war lange Zeit auf europäischer Ebene auch in der Entwicklung von Standards beschäftigt. Eine ganz, ganz wichtige Sache, vor allen Dingen, wie gesagt, nochmal vom Denkansatz her. Wenn wir, genau, weil nämlich der Fokus hier eben auch Interaktionen mit Software oder mit Systemen sind. Das antwortet also auch so ein bisschen auf die Kritik, dass der Fokus bei den Web Content Accessibility Guidelines eben so stark auf den Inhalten liegt. Genau. Sorry. Wenn wir jetzt zum zweiten Punkt übergehen, da wird es dann schon etwas konkreter. Das ist nämlich die ISO 9241-Serie, die sich mit der Ergonomie von Mensch-Maschine-Interaktionen befasst. Und zwar, da steht nicht umsonst Human-System-Interaktionen. Also das meint tatsächlich eine sehr, sehr weite sehr, sehr breite Systembegriff, der da hinterliegt. Und ich sagte ja eben schon, diese Serie ist neu strukturiert worden. Also das funktioniert immer so, dass man anhand der ersten Ziffern, das ist etwas unterschiedlich, hier sind es vier, eben eine bestimmte Serie eben identifizieren kann, und dann kommen eben, was man hier sehen kann, Ziffern dahinter, also hier die 100, 200 und so weiter, und das sind eben dann bestimmte Gruppen wiederum von Standard. Das sind teilweise welche, die wirklich unter diesem Thema entwickelt worden sind, das sind aber teilweise auch welche aus anderen Bereichen, die darunter zusammengefasst werden und man sich jetzt zunehmend bemüht, das zu vereinheitlichen und auch das zu füllen. Also man muss wirklich sagen, die Serien sind sehr unterschiedlich besetzt. 100 hat eine Menge Standard, es gab aber eine oder zwei Serien, die haben bisher einen einzigen Standard, der darunter fällt, der auch eher dann ein bisschen ein Randthema unter Umständen berücksichtigt. Das ist aber nicht schlimm, weil auch sowas muss ja leben. Auch hier möchte ich mal eben zeigen, um welche Breite es bei dem Ganzen eigentlich geht. Die 100er-Serie eben Software-Ergonomie, die 200er dann Human Systems Interaction Processes, 300er Displays and Display-Related Hardware, die 400er Physical Input Devices Ergonomic Principles, und dann gibt es noch vier weitere Serien, Workplace Ergonomics, bitte, Workplace Ergonomics, Environment Ergonomics, Application Domain Control Room, das war's, die 700er Serie, die hat bisher nur einen Standard, und 900er Tactile and Haptic Interaction. Ich habe keine Ahnung, warum die 800er Serie es nicht gibt, ja. Das hat mich auch gewundert, aber... genau. Was man hier auch sehen kann, ist, dass hier mit den Workplace und den Environment Ergonomics natürlich auch eben auf die Umgebung der Nutzer geachtet wird und auf die Frage, ja, welche Funktionen muss denn eigentlich das System erfüllen, was ja nicht unwichtig ist für die Frage wiederum, ja, was sind die Anforderungen an Usability und Accessibility. Und was ich auch ganz interessant finde, wenn wir jetzt mal in die 100er-Serie etwas genauer reingucken, da möchte ich nochmal auf zwei Standards ganz bisschen eingehen. Es gibt einmal die 110er mit den Dialogprinzipien. Da tauchen wiederum fast wörtlich ein Teil der Prinzipien aus der 71er-Guide auf, nämlich eben die Konformität mit den User-Erwartungen, die Kontrollierbarkeit und auch die Robustheit gegen Fehler. Was übrigens ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, nicht nur für Menschen mit Behinderungen, sondern beispielsweise auch für ältere Menschen. Weil manche ältere Menschen haben schlicht deswegen Probleme mit Systemen, weil sie nicht schnell genug sind. Ja, Systembedienung geht von einer bestimmten Geschwindigkeit aus. Wer das nicht hinkriegt, warum auch immer, sei es aus einer Kombi von, ich sehe nicht sofort, was ich machen muss, ich bin dann mit der Bewegung nicht so schnell oder so, das ist ganz blöd. Und wenn man dann irgendwo landet, wo man überhaupt nicht mehr klarkommt, ganz, ganz schwierig. Also das ist tatsächlich ein enorm wichtiger Punkt auch. Aber solche Geschichten könnte ich für jeden Punkt erzählen, das ist heute aber nicht mein Thema. Also nochmal Botschaft hier, man kann hier bei diesen Ergonomiestandards sehr gut sehen auch, dass es in Bezug zu diesen Prinzipien auf der oberen Ebene gibt, und die werden natürlich auf der Ebene der Standards dann auch deutlich gefüllt in Richtung, was bedeutet das, wenn man standardkonform entwickeln will. Ganz wichtig dann, ganz zentral, deswegen auch hier das lange Zitat auf dieser Folie, ist dann die ISO 9241-171. die eben genau die Guidance on Software Accessibility ausdrücklich ist. Die gibt es auch auf Deutsch, deswegen das Zitat hier auch auf Deutsch. Und da möchte ich doch gerne ein gekürztes Zitat aus der Einleitung vorlesen, das hier auch auf der Folie steht. Einleitung wohlgemerkt, ja, ganz grundlegend für diese Norm. Mangelnde Zugänglichkeit ist jedoch ein Problem, das viele Gruppen von Menschen betrifft. Die Benutzer von interaktiven Systemen sind bestimmungsgemäß Konsumenten oder Fachkräfte. Die diesen Zielgruppen angehörenden Individuen unterscheiden sich in Bezug auf ihre physischen, sensorischen und kognitiven Fähigkeiten erheblich voneinander. Und jede dieser Zielgruppen umfasst Menschen mit verschiedenen Fähigkeiten. Das heißt, dass Menschen mit Behinderungen keine eigenständige Gruppe bilden, die sich von den anderen trennen ließe und dann möglicherweise außer Acht gelassen werden könnte. Aus meiner Sicht ist das die zentrale Aussage schlechthin. Ja? Es geht bei der Entwicklung von Softwaresystemen und auch Website nicht, Menschen mit Behinderungen von den anderen zu trennen, sondern wir müssen immer auf eine Breite von Fähigkeiten und eben auch Nicht-Fähigkeiten, noch nicht gelernten Fähigkeiten, nicht mehr vorhandenen Fähigkeiten Rücksicht nehmen, beziehungsweise andersrum gesagt, es geht doch darum, Technik so zu entwickeln, dass sie die Menschen unterstützt und nicht quält. Ja? Aber wichtig hier eben, nicht dieses Denken von Behinderungen her und schon mal gar nicht von einzelnen abgetrennten, großartig speziell. Genau, das ist mir eben an dieser Norm ganz, ganz wichtig, dieser Fokus auf Nutzbarkeit und Zugänglichkeit für alle. Ich weiß natürlich, dass selbst da, wo diese 92, 41, 171 benutzt wird, was selbst, also oder zugrunde gelegt wird, was nicht an vielen Stellen der Fall ist, dann doch oftmals wieder auf einzelne Behinderungen geguckt wird. Im Anhang der Norm stehen sie auch teilweise wieder drin. Aber ihr versteht schon, was ich meine. Das ist auch eine Frage, wie man vom Denken her, vom ganzen Ansatz her an die Sache rangeht. So, und jetzt noch mal eine ganz andere Perspektive. Mein Lieblingsthema, übrigens, nebenbei gesagt, aber Prozessgestaltung. Wenn wir argumentieren, dass wir sagen, okay, an Zugänglichkeit muss von Anfang an gedacht werden, ist es natürlich auch nicht nur eine Frage der, sag ich mal, Implementierung, sondern auch ganz stark eine Frage, ja, wie läuft denn der Prozess der Entwicklung, der Implementierung? Und deswegen war ich sehr, sehr froh, als ich vor einiger Zeit auf diesen Standard hier gestoßen bin. Das ist die ISO 30.071, vielleicht sagt man auch 371.1, keine Ahnung, Information Technology Development of User Interface Accessibility, Teil 1, also Part 1, Code of Practice for Creating Accessibility ICT Products and Services. Sorry für den langen Titel, er ist einfach so. Tatsächlich ist es hier so, man kann an der Nummer sehen, also an diesem 30.071-1, dass es eigentlich 2, 3, 4 und so weiter noch geben soll, gibt es bisher nicht. Bisher gibt es nur diese 371.1. Die Geschichte dahinter ist, dass es vorher einen britischen Standard gab, also so wie es in Deutschland ja oft die DIN als deutsche Normen nur gab, die mittlerweile fast alle oder sogar alle in ISO-Normen umgewandelt worden sind, ist es auch hier so, es gab ursprünglich einen britischen Standard, der auch an vielen Stellen umgesetzt worden ist und der ist jetzt vor einigen Jahren, noch gar nicht lange her, auf diese ISO-Ebene gehoben und dabei auch überarbeitet worden. Deswegen ist, sage ich mal, der Name für einen Standard auch relativ moderat, also Code of Practice for Creating Accessibility ICT Products and Services. Genau so ist es auch gemeint. Und auch hier nur ein kurzes Zitat aus der Einleitung, also aus dem Anfang des Ganzen. In dieselbe Kerbe gehauen, gebe ich zu. This document takes a holistic approach to the accessibility of information and communication technology, ICT, by combining guidance on implementing the accessibility of ICT systems, both at organizational and system development levels. Und genau darüber geht die Norm dann auch, nämlich der Frage nach, beziehungsweise sie gibt dann tatsächlich Good Practice an, wie man auf Ebene der Organisation, also des entwickelnden Unternehmens, wie eben auf Ebene der Entwicklungsprozesse selbst darauf achten kann oder dafür sorgen kann, dass von vornherein zugängliche Systeme entwickelt werden. Fokus ist also Barrierefreiheit von Anfang an. Und wie man das machen kann. Also von all den Sachen, die ich hier jetzt unter dem Label ISO-Standards vorgestellt habe, ist das mit Abstand das Konkreteste. Ja. Das war, sag ich mal, sehr kompakte Einführung, gebe ich zu, auf relativ abstrakten Level in diese Standards. Man kann ja auch die meisten Standards nicht eins zu eins benutzen, um sie in die Praxis umzusetzen, sondern da fehlt dann immer noch was dazwischen. Aber nochmal, mir ist es einfach wichtig zu zeigen, dass da ein unterschiedliches Denken hintersteckt und was aus meiner Sicht da entscheidend ist, vor allen Dingen für die Zukunft und vor allen Dingen für Software und Systeme. Das Ganze birgt natürlich ein paar Probleme, die ich hier freundlich Konsequenzen und Aussichten genannt habe. Denn, ich sag mal, speziell im öffentlichen Dienst oder auch an anderen Stellen wird ja durchaus eine Zertifizierung von Barrierefreiheit, also eine Bestätigung, ein Stempel verlangt, dass eine Website, eine Software barrierefrei ist. Da gibt es bisher nicht viel Gescheites und das, was es gibt, bezieht sich entweder direkt oder meistens indirekt auf die WCAG-Richtlinien, was bedeutet, dass es tatsächlich aus meiner Sicht noch eine andere Art von Zertifizierung braucht, nämlich eine ISO-konforme, so in die Richtung, wie ich es hier vorgestellt habe. Also das ist leider ein sehr offenes Feld. Also wenn jemand von Ihnen, von euch sich dafür interessiert, ich wäre gerne bereit, das zu unterstützen, dass es da was Vernünftiges gibt. Dafür braucht es natürlich auch entsprechende Tests, also eigentlich eine ganze Testinfrastruktur und eine ganze Testkette über den ganzen Prozess, weil das natürlich auch jeweils von den Entwicklungsmodellen dann abhängt und so weiter und so fort. Das ist auch nach meiner Einschätzung nicht ganz so eine große Baustelle wie die Zertifizierung selbst, aber auch eine Baustelle und in Open Source, um das mal zu sagen, auch ganz problematisch, ja, man kann es nicht anders sagen. Aber der Vorteil wäre aus meiner Sicht, dass es dann in Zukunft, wenn es wenigstens ein paar Schritte in diese Richtung gäbe, deutlich zugänglichere Software und Systeme für alle geben könnte. Wenigstens. Das war's für heute. So, ja, Fragen, Anmerkungen, Hinweise? Ja.
Ich würde Ihnen da widersprechen, dass Open Source nicht dass das bei Open Source schwieriger ist. Weil ich sehe das aus einem konstruktivistischen Ansatz in der Pädagogik, dass gerade die Oberflächen bei den Linux-Desktops zum Beispiel haben, einem schon die Möglichkeiten bieten, sich das so einzurichten, wie man das tatsächlich braucht, nach den eigenen Bedürfnissen. Und das ist unter Windows nicht so
möglich. Okay, ich soll jetzt erstmal die Frage wiederholen. Damit das, können wir nicht auch vielleicht das Mikrofon benutzen? Super, das ist nämlich dann, macht es für mich dann deutlich einfacher. Okay. Ja, okay, aber ich versuche schon mal mit dem Wiederholen dieser Frage. Also es geht in Richtung Open Source, haben Sie gesagt, dass es beim Linux-Desktop die Möglichkeiten, sich das für die eigenen Bedürfnisse einzurichten, größer sind als bei Windows. Ja, das sehe ich genauso. Das war aber nicht mein Thema. Ja, ich habe darüber gesprochen, ist das ISO-konform, gibt es dafür Tests und solche Sachen. Ja. Ja? Ich glaube schon, dass man, wenn man jetzt freie oder Open-Source-Software und proprietäre, es gibt ja da auch noch Apple, was bezüglich Accessibility ein ganz eigenes Reich ist, dass man da unterschiedliche Ansätze braucht. Unterschiedliche. Es gibt noch Mikrofontests im Hintergrund, das kann hier keiner sehen. Also, ich. Ich glaube, dass man das berücksichtigen muss. Also, dass es unterschiedliche Arten von Tests, vielleicht sogar unterschiedliche Arten von Zertifizierungen braucht. Ja, weil Sie recht haben. Die Konzepte, die dahinter stecken, sind ja auch unterschiedlich. Ja. Und ich war ja gestern auch, das war auch hier im Hörsaal, in diesem Vortrag zu den Immutable Linux, also wo man dann sozusagen auf der Oberfläche ein ganz stabiles System hat, weil ich so gedacht habe, vielleicht könnte uns das bei Accessibility auch helfen. Ja? Oder wenn Sie an das von Klaus Knopper ja entwickelte Ariadne denken, ja? Für Blinde, Linux für Blinde, Reinsprach und audiomäßig. Also da gibt es mehr Möglichkeiten. Das ist gar keine Frage, das sehe ich auch so. Ja? Okay. Ich glaube, ich muss es einfach wiederholen. Machen Sie mal.
Ich weiß, dass das nicht ganz der Fokus des Vortrags war, aber wenn ich jetzt in diesem Kursprojekt mitarbeite und in meinem Projekt, aber selbst die Expertise fehlt und es auch niemanden gibt, der aus erster Hand da Erfahrungen beisteuern kann, haben Sie Empfehlungen für Ressourcen oder Möglichkeiten, zum Beispiel Tests durchzuführen, um Zugänglichkeit und Barrierefreiheit von solchen Open-Source-Projekten zu verbessern?
Also es gibt in diesem Internet tatsächlich erstaunlich viele Ressourcen. Natürlich viel mehr Sachen, die sich auf die WCAG-Richtlinien beziehen, aber jetzt mal unter uns, das ist immer noch besser als nichts, auf gar keine Frage. Ja, vor allen Dingen, weil es einfach, wenn Sie das berücksichtigen, halbwegs berücksichtigen, tatsächlich vor allen Dingen die Blinden und Sehbehinderten nicht mehr ausschließt, die einfach sonst komplett außen vor sind. Es gibt aber auch Sachen, die in Richtung Universal Design oder so gehen, was mehr so diese Richtung ist, die auch die ISO-Standards verfolgen. Also da können Sie durchaus mal recherchieren. Es gibt im deutschsprachigen Sprachbereich, falls es darum geht, auch eine Initiative, die sich ganz massiv in den letzten Jahren tatsächlich damit so Guidelines, Richtlinien und so weiter, auch tatsächlich von der Problematik her, wie macht man das in der Praxis, beschäftigt hat. Also das finden Sie, wenn Sie ein bisschen intensiver recherchieren, auf jeden Fall. Und im internationalen Bereich sowieso, weil Sie ja in den USA zum Beispiel, ist die Rechtslage ja eine andere als bei uns. Da gibt es ja noch die ADA, die American Disabilities Act, der ganz andere Vorschriften macht und dementsprechend auch ganz andere Richtlinien nochmal für die Umsetzung. Okay?
Bianca.
Ja, erstmal danke für den Vortrag. Also ich teile die Auffassung, dass man einen etwas holistischeren Ansatz wählen muss, auch also mehr von den Nutzern kommt. Für die Zielsetzung, das in eine Zertifizierung oder eine Testung zu bringen, dann erfordert das aber unter Umständen ja auch eine andere Art von dem, was wir zertifizieren oder was wir testen. Weil in meiner Erfahrung ist es so, dass zum Beispiel die Web Content Accessibility Guidelines oder andere Dinge ja eher mal so Checklisten sind, die man abhakt und sagt, das und das ist bei dem Produkt erfüllt. Wenn wir jetzt aber mehr von den Nutzenden denken, ist das ja das Ergebnis sehr viel flexibler und wahrscheinlich weniger gut standardisierbar. Was ist das so nach Ihrer Ansicht vielleicht eine Möglichkeit, wie man dann diesen, also was zertifiziert man? Ist es ja der Prozess der Entstehung, die Schritte der die man durchlaufen hat bei der Entwicklung des Produkts oder ist eher das Produkt selbst? Was ist da so Ihre Einschätzung?
Naja, also ich habe ja mich der Kritik von Domingos angeschlossen, dass das problematisch ist, wenn man nur diesen Checklisten folgt. Ja? Was man mit den Checklisten testet, ist teilweise oder größtenteils sinnvoll, das ist gar keine Frage. Ja. Das mal vorausgeschickt, weil ich immer die Missverständnisse fürchte. Also was ich aber denke, sind im Wesentlichen da zwei Sachen, ohne dass ich da selber eine super konkrete Vorstellung hätte. Das eine ist das, was immer wieder gefordert, aber leider kaum umgesetzt wird, es müssen einfach mehr Menschen mit Behinderungen in diese ganzen Testprozesse rein. Weil schlicht und ergreifend oftmals das Falsche getan wird, auch im besten Wollen, aber die tatsächlichen Problematiken gar nicht erkannt werden. So, das gilt vor allen Dingen am Anfang natürlich, weil man kann bekanntlich die Sachen nicht reintesten, sondern nur feststellen, dass sie nicht gemacht worden sind. Und das beantwortet im Grunde, also das führt mich auch zum zweiten Teil der Frage. Aus meiner Sicht wäre es ganz wichtig, bei einer Zertifizierung und damit auch bei einer Testung viel mehr Wert auf, sag ich mal, Integrations-, Usability und dann auch Akzeptanztests zu legen. Also diesen ganzen großen Bereich, der am Schluss oft untergeht, beziehungsweise nur pro forma durchgeführt wird. Ich weiß, dass das schwierig ist. Ich weiß auch, dass das Sachen sind, die Menschen machen müssen, was wiederum ein Grund ist, weshalb das schwierig ist. Ja. Aber wenn man den Bogen schlagen könnte. Ja. Ich glaube auch ehrlich gesagt, wenn man es am Anfang richtig anfängt und dadurch auch mal alles, was man automatisieren kann, nochmal etwas modifiziert, vielleicht auch neu macht, das kann ich nicht wirklich beurteilen im Moment, dass man dann auch da am Ende besser rauskommt. Ja?
Gut, gibt es noch weitere Fragen, bevor ich mir das Mikro kapere? Okay, das scheint im Moment nicht der Fall zu sein. Dann würde ich auch mal eine Frage stellen wollen. Ich habe beruflich auch viel mit ISO-Normen und Zertifizierungen zu tun. Deswegen ist für mich überraschend zu sehen, dass man eine ISO-Norm empfiehlt als Guideline, weil sie im Regelfall sehr, sehr unspezifisch sind. Selbst die sich als Guideline bezeichnen, die machen immer nur Informationen auf High Level, dass man sagt, dieses sollte beachtet werden. Wenig, es sollte in einer Form beachtet werden mit Punkten A, B, C, D. Und insofern wäre mein Gedanke eigentlich eher, ob es nicht hilfreicher wäre, zu sagen, man sollte versuchen, über eine Community Design Guides zu entwickeln, dass man weiß, wie muss man Inhalte aufbauen, wie muss man bei Anwendungen darauf achten, sie für unterschiedlichste Zielgruppen aktuell zu halten. Und Sie haben es auch selber angesprochen, es ist auch wichtig, dass Betroffene letztlich auch testen. Und wenn man nicht betroffen ist, ist es immer furchtbar schwer nachzuvollziehen, was wird eigentlich benötigt. Und deswegen fände ich es, glaube ich, einen sehr, sehr vielversprechenden Ansatz zu sagen, wir machen lieber einen Design Guide, weil die ISO-Normen sind teuer, wenn ich sehe, ich habe hier eine Normenreihe bis in den 900er Bereich, ich werde wahrscheinlich 10 Normen davon überhaupt erstmal kaufen müssen, um zu verstehen, was erforderlich ist. Und so wie ich die ISO kenne, sind das 1500 Euro.
Na, 200 meistens, aber
ja. Ja, pro Norm. Aber wenn ich 10 Normen kaufen muss, bin ich mit mindestens 1500 Euro dabei. Ja. So. Deswegen.
Ja, also Sie haben erstmal vollkommen recht. Meine Empfehlung ist auch mehr eine Empfehlung fürs Denken. Erstmal, also ich habe es ja auch mehrfach gesagt, ja, die ISO-Normen und insbesondere natürlich diese Guide für die Normen, total abstrakt, total allgemein. Das gilt natürlich ganz stark auch, wenn wir jetzt über Style Guides und solche Sachen reden. Also tatsächlich ist diese 30.000 irgendwas Norm, die ist erstaunlich konkret, das sagte ich ja auch. Ne? Aber Sie haben vollkommen recht, ich bin auch der Meinung, dass es genau solche Dinge braucht. Ich wäre auch heilfroh, wenn es das gäbe, wenn es vielleicht auch sogar, da habe ich ja irgendwann auch schon mal einen Vortrag darüber gehalten, eine Community sich bilden könnte, um genau sowas nicht nur zu entwickeln, sondern dann auch ganz wichtig weiterzuentwickeln. Weil ja, das ist ja nicht nur der Preis dieser Standards. Also man kann ja auch da noch grundlegende Kritik üben, dass die überhaupt Geld kosten. Das habe ich ja jetzt ganz weggelassen. Aber vor allen Dingen für die praktische Umsetzung, nämlich muss man das einfach nochmal über mindestens eine, vielleicht sogar zwei Ebenen runter deklinieren. Da haben Sie vollkommen recht, da bin ich völlig bei Ihnen. Deswegen war meine Empfehlung ja auch nur, oder mein Thema war ja auch einfach nur, wie ist der Ansatz jeweils und worauf berufe ich mich dann im Style Guide? Okay?
Okay, ganz herzlichen Dank. Man müsste vielleicht wirklich schauen, ob man mal ausreichend Interessierte auf solchen Konferenzen oder auch bei dem bei Chaos Communication Konferenzen, die ja in Hamburg dann jetzt sind, unweit von Ihnen, ob man da vielleicht auch mal Leute zusammenbringt, die einen Hands-on-Guide entwickeln können und den eben auch für Leute zur Verfügung stellen können, die ja oft ehrenamtlich auch an ihrer Software arbeiten.
Danke. Damit wäre Ihnen ja auch bestimmt geholfen, oder?
Okay, nachdem ich mich ausgetobt habe, gibt es jetzt vielleicht noch jemand, der eine Frage stellen möchte noch und das Mikro gerne hätte? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann übernehme ich einfach mal spontan hier die Rolle des Moderators. Bedanke mich nochmal ganz herzlich für den Vortrag, der für mich auch sehr interessant war, weil es ein Thema ist, was ich sonst weniger im Alltag habe, aber von dem ich auch denke, dass es ein sehr wichtiges ist, dass man das auch ins Bewusstsein reinbringt. Gerade dieses, man muss vom Anfang an her dran denken, ist bei meinem beruflichen Thema genauso. Es wird am Anfang oft vernachlässigt und im Nachgang ist es ein Problem. Deswegen ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie das Bewusstsein hier schärfen. Und vielen Dank für den Vortrag und ich bitte um einen herzlichen Applaus nochmal.